Lyra, the rules are simple.
We know the rules, Pam. You don't obey the rules. Doesn't mean I don't know them.
You know, kid, much as I like you, now is not the time.
I represent Junfar, ruler of the Western Egyptians, and we would like to hire you.
You can't afford me.
Mr. Scoresby, the Magisterium is stealing children. We have to get them back. And it occurred to us that the help of an aeronaut might be of some use. We'd be grateful for your services. We pay in gold.
I know what you're fighting, kid. You're gonna lose.
Do you play cards?
What do you know about cards?
I used to play them with the scholars where I lived. They were much cleverer than me, but I generally won. I learned that sometimes a bad hand can be your greatest weapon. Sometimes when there is no hope, it can allow you to bluff magnificently.
Remind me never to play cards with you.
We need you. And the bear.
You need the bear, and I'm secondary.
How do we get him to come with us? I know you know.
He's obliged to this town. York's going nowhere.
He's an armored bear. What could they... They got his armor.
Hey, you got there without needing my help.
Lyra, you cannot constantly be disobeying me.
I agree. Who wants a disobedient kid?
But she's right.
He's a good bear. He won't have any trouble. As long as you pay him. And me.
And who's this?
You told me he'd asked for me.
No, I told you he'd be grateful for you.
I was working on him already being grateful. You've entirely messed up my sales pitch.
What did I tell you about how I play cards?
Comport Nummer 740, Jahresrückblick 2019. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 740. Comport, den ich nicht wirklich irgendwann an einem einzelnen Tag aufgenommen habe, sondern derer mehrere. Und es handelt sich hierbei, wie bei mir eigentlich schon üblich, um den einmal jährlichen Jahresrückblick, in dem die Nachrichten auftauchen, die ich im vergangenen Jahr für interessant, für berichtenswert und für rückblickenswert erachtet habe. Was davon ihr jetzt hier konkret hören könnt, ist dann Teil 2, die zweite in 4 Monate, Mai, Juni, Juli und August. So, Freitag haben wir den 30. August und ja, ich bin da, wo ich auch im letzten Jahr die Aufnahme gemacht habe. Ich bin allerdings bei einem eigentlich Freitag vor dem Wochenende verdammt voll hier. Wie auch immer, kommen wir beim Jahresrückblick in... Wie schieb dich da? Im Mai an. Der geht damit los. Ich erstmal rumswitchen muss. Der geht damit los, dass es die Strafe gab. Und zwar am 1. Mai hat ein Gericht in Kleinbritannien Julio Sanchez, das dumme Arschloch, verurteilt zu 50 Wochen Knast, weil er ja den Hausarrest aus dem Hausarrest ausgebrochen war. Was man ja einfach nicht macht. Das war ja von Anfang an klar, dass man das nicht macht. Mal ganz davon abgesehen, dass er da das Geld von den paar Freundinnen, die er zu dem Zeitpunkt hatte, die ihm da welches gegeben haben, verplempert hat. Weil die Kaution ist logischerweise weg. Aber hey, ja, kann man ja mal machen. Spannend ist da eigentlich nur, dass es jetzt einige Medien gibt, die den immer noch als Opfer durch die Landschaft tragen. Das gucke ich mir an und sage, Opfer? Was ist an dem denn Opfer? Aber hey, dann Failfox vom 4. Mai. Firefox hatte ein Problem mit Add-ons, die dann auf einmal aufhörten zu funktionieren. Und zwar stellte sich raus, dass sie in ihrem Code-Signing-Zertifikate-Pfad ein Zertifikat hatten, was abgelaufen war. Was ihnen dummerweise nicht signifikant früher aufgefallen ist, sondern in dem Augenblick aufgefallen ist, als es eben nicht mehr da war. Und ab dem Zeitpunkt gestartete Firefox-Instanz dann ihre Add-ons gar nicht mehr starteten. Und ich meine, da war dann so eine Geschichte, dass aber auch ein schon gestarteter Firefox alle 24 Stunden oder so nochmal nachguckt, ob denn die kurzzeitigen Zertifikatskette in Ordnung wäre und ihn dann, nachdem er festgestellt hat, so nö, dann auch die Add-ons weggeworfen hat. Ja, blöd. Na, ich meine, wenn man dann Kernfunktionen vom Browser wie RSS-Feed-Anzeigen in Add-ons auslagert, dann haben Add-ons gefälligst immer zu funktionieren. Also mal davon abgesehen, ein abgelaufenes Zertifikat klingt mir eigentlich nach einem massiv lösbaren Problem. Aber hey. So, dann gab es den Augencheck am 8. Mai. Druckkontrolle bei Augendoc ergibt 12 rechts, 16 links. Folgetermin wurde da im September, den gab es aber dann noch nicht. Da durfte ich dann, ich meine Anfang Juni nochmal in der Praxis mich melden und habe da meinen Termin 2. September bekommen. Mit Fundus beidseitig, aus meiner Sicht steht mir das noch bevor. So, dann hatten wir die O2-Umstellung vom 9. Mai. O2 hat ihre Kundenverwaltung irgendwie umgestellt. Vom da per Post angedrohten Beeinträchtigungen bei Telefon und Netz oder gar einer komplett geleerten Fritzbox, was man in der Fritzbox zum Glück abgewöhnen kann, dass sie überhaupt remote leerbar ist, habe ich zum Glück auch nichts mitbekommen, weil das wäre sehr unglücklich gewesen. Dann am 13. Mai gab es iOS 12.3, WatchOS 5.2.1, macOS 10.14.5. Apple veröffentlicht mit iOS 12.3 die neue TV-App und dazu passende Updates. Dann sind wir am 14. Mai Zombie-Load. Es gibt mal wieder einen neuen Angriff auf Intel-CPUs, weil schon vorher Leuten aufgefallen sein kann, dass Speculative Execution offensichtlich ein riesengroßes Problem ist. Offensichtlich ein so riesengroßes Sicherheitsloch, dass man das nirgendwo in der Nähe von kritischer Infrastruktur wissen will. Aber hey. Dann am 17. Mai ein HDM-Teaser. Und zwar unter HBO-Label wird der erste Teaser für His Dark Materials-Serie mit CGI veröffentlicht. Ich meine, das war der Teaser, wo immerhin schon mal Demons drin auftauchten, wo aber dem interessierten Zugucker auffallen konnte, dass es da mal einen ganzen Film gab, der nach etwas benannt war, was in dem Teaser nicht auftauchte. Hüstel, Hüstel, Hüstel. Aber ja. Ja, aber immerhin erstes CGI. So, am 18. Mai ist die Österimplosion gewesen. Und zwar in Österreich implodiert die Regierung, nachdem ein Video des koksenden Witzekanzlers Strache bekannt wurde. Danach ist dann erst der zurückgetreten. Dann hat der kurze Kanzler auch noch den Innenminister rauswerfen wollen. Daraufhin sind dann sämtliche Politiker aus der einen Partei da abgeraucht und dann hieß es so, ja, Neuwahlen. Ja, Neuwahlen, ja, keine Ahnung, was da Neuwahlen bringen sollen, aber hey, man kann es ja mal versuchen. So, die sind, ich meine, irgendwann Ende September, von daher ist da jetzt noch nichts gewesen aus meiner Sicht. So, dann gab es das Rezzo-Video oder Rizzo-Video. Und zwar am 18. Mai veröffentlicht ein YouTuber, den ich vorher nicht kannte, ein Video, wo er mit Quellen belegt mit der Politik der Union abrechnet. So, man kann durchaus begründeter Meinung sein, er schiebt der Union da auch Sachen zu, die auch deren jeweilige Koalitionspartner mit zu verantworten hätten. Aber nun ja, also die Union ist die eine Partei, die eben jetzt auch schon bald ein halbes Jahrhundert durchregiert, mit kurzer Unterbrechung, als der Schröder mal kurz Kanzler war. Aber ja, also ja. Warum ist hier eigentlich gesperrt? Ein Kreuzzug, sagten sie. Mal davon abgesehen, es gibt Eichenprozessionsspinner im Wald. Aber so, und die Reaktion der Union war dann auch ganz besonders spannend, weil im Lauf der nächsten Woche wird es dann auch immer weiter wahrgenommen und die Reaktion der Union ist gewohnt schwach. Erst hieß es so, ja, sagen wir gar nichts zu, dann so, ja, wegwisch. Dann hieß es, na gut, es gibt ein Reaktionsvideo von Benjamin Amthor, Philipp Button, nein, gibt's dann doch nicht. So, also sehr unsouveräne Reaktion. Man könnte sich ja mit der Kritik auch mal inhaltlich auseinandersetzen, aber dafür müsste man dann erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es da inhaltliche Kritik gab. Ja, schade. Dann am 21. Mai, MBP-Date. Apple verpasst dem MacBook Pro neue CPUs. Die Tastatur wäre angeblich verbessert. Das ist dann die vierte Generation des Scissor Keyboards. Habe ich mal angeguckt, habe gesagt so, boah, keine unnötige Hektik. Und dann gab es am 24. Mai mal einen Friday for Future. Und zwar zur EU-Wahl war der zweite internationale Demotag angesagt. In Deutschland wären irgendwie sowas wie 320.000 Demonstranten unterwegs gewesen. Ich meine, das war die Geschichte, wo ich in der Innenstadt den Demozug auch tatsächlich nochmal einholen konnte. Und feststellen konnte, jupp, da sind tatsächlich Leute unterwegs. Weil die dann zu einer Zeit auch noch da waren, als ich auch in der Innenstadt war. Normalerweise sind die ja irgendwie einen Tag früher unterwegs. Aber hey, dann am 24. Mai iOS 12.3.1. Apple veröffentlicht einen Fix für Fehler, die ich nicht gesehen hatte. Aber ja, oh Gott, gibt's da halt ein Update. Irgendwann installiert man es dann und dann ist er auch wieder gut. Dann gab es die EU-Wahl am 26. Mai, Wahl zum EU-Parlament. In Deutschland verliert die CDU heftig, Grüne gewinnen. Ebenfalls gab es eine Wahl in Bremen. Da sah es eigentlich erst danach aus, dass die CDU die größte Partei werden würde. Ja, ist sie am Ende auch geworden, aber es haben sich drei andere Parteien gefunden, die gesagt haben, ja, mit der CDU, da wollen wir nicht. Wir reagieren ohne die und haben eine Mehrheit. Und die CDU so schmoll. Tja, Pech. Dann Fritz OS 7.11 gab es am 27. Mai, 257 Tage nach dem letzten Update, als Update für die Fritzbox, die nur im PPPoE zwei Anläufe brauchte. Weil, ja, warum sollte man auch einfach so rebooten? Nee, Access Denied 11.44, irgendwie sowas. Macht er ja immer noch gerne. Und dann am 28. Mai hat Apple per Pressemitteilung einen neuen iPod Touch verkündet, weil warum auch nicht? Der war ja noch offen. Wenn sie das Mini-iPad anfassen, den Touch-iPod aber nicht, war halt nicht so richtig logisch, vor allen Dingen, weil die ja hardwaremäßig sehr ähnliche Innereien haben. Und wenn man die CPU-Generation sehr demnächst mal irgendwann aus dem Fenster werfen will, ja, dann wirft man halt mal einen neuen iPod Touch. Der kann immer noch nicht signifikant irgendwas Gigantisches. Also Fingerabdruckscanner hat er nicht, Gesichtserkennung logischerweise auch nicht. Ja, er ist im Prinzip ist er der kleine Bruder von einem iPhone, hat aber irgendwie nichts, was die iPhones in den letzten 5 Jahren bekommen haben. Aber er ist billig. So, machen wir den Mai zu und kommen im Juni an. Da gab es erstmal in der Nacht zum 2. Juni den Lübcke, weil der CDU-Politiker Walter Lübcke wird auf seiner Terrasse erschossen, aufgefunden. Waffe ist nicht sofort gefunden worden. Aber es kam da recht schnell die Vermutung auf, dass es sein könnte, dass wohl rechtsorientierte Rechtsterroristen ihm seines Lebens beendet haben könnten. Hüstel, Hüstel. Aber da kommen wir gleich nochmal vorbei. So, dann Nahlaus, 2. Juni, die SPD-Vorsitzende wirft an einem Sonntag früh Partei, Fraktionsvorsitz und Bundestagsmandat hin, weil ja, keine Ahnung. Ist ihr aufgefallen, dass die Partei sowieso nicht das will, was sie behauptet zu wollen? Ist ihr klar geworden, dass sie da zwar alles Mögliche in die Landschaft kommunizieren kann, dass sie das aber auch sein lassen kann? Ich weiß es nicht, was zu dieser Erkenntnis führte, dass man den SPD-Vorsitz abwerfen könne. Dann am 4. Juni WWDC mit großer Keynote. Apple kündigt an WatchOS 6, iOS 13, iPadOS 13, außerdem den Mac Pro. Und wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, macOS 10.15, Catalina. So, die größte Überraschung da war, dass sie die iPad-Version von iOS tatsächlich als separaten Markennamen rausziehen. Als Marketingnamen. Weil innen drin ist das ja schon immer ein geringfügig anderes iOS gewesen. Aber eigentlich ein iOS. Ja, keine Ahnung. Rausgekommen ist da natürlich bis jetzt noch nichts. Ich würde davon ausgegangen, dass zu einer Keynote-Veranstaltung im September, wenn die neuen iPhones angekündigt werden, da ein Termin raussapscht, zu dem die Betriebssysteme dann offiziell werden. So, dann am 7. Juni zum Jahrestag der Augen-OP habe ich mir ein MacBook Pro geleistet mit einer 512 GB SSD. Und logischerweise so einer Tastatur da. Ist ja natürlich jetzt auch die neueste Generation Gerät, war aber auch sofort im Laden und deswegen konnte ich da direkt aus dem Laden rausstapfen, hat das Gerät dabei und konnte mich dann da mal gemütlich drauf einrichten. So, dann ging die 5G-Versteigerung am 12. Juni im Ende zu. Die Frequenzversteigerung endet mit einer Gesamtsumme von so was wie 6,6 Milliarden Euro. Und auf Jahre wird die Politik sich dann wieder wundern, warum deutsches Mobilnetz so teuer ist. Ja, könnte es vielleicht was damit zu tun haben, dass die Mobilnetzbetreiber jetzt dann wieder 4, weil die Telekom, Vodafone, Telefonica als bestehender Netzbetreiber zusammen mit Drillisch, nennt sich die Marke da, als Neueinsteiger Netze aufbauen wollen. So, bei den bestehenden Netzbetreibern kann das nach dem Muster funktionieren, dass sie irgendwo einzelne Antennenstandorte dann mit zusätzlicher Technik ausstatten. Drillisch dürfte keine eigenen Antennenstandorte bisher gehabt haben. Aber hey, ja, also die Politik wird sich jedenfalls dann auf Jahre wieder wundern, warum die ganze Scheiße so scheiße teuer ist in Deutschland. Ich möchte lösen. Die 6,6 Milliarden da, für die wird es keine signifikante Gegenleistung geben. Außer ihr dürft die Frequenzen benutzen. Oh, das ist aber schön. So, dann am 13. Juni habe ich dann mal eine Fritzbox 7590 ausgepackt und eingesetzt, weil nachdem ich auf dem Mac, sowieso neuer Mac, das Betriebssystem ja schon angedroht hatte, ja, also mit 10.15 kommt da auch eine neue Default-Shell für neue User. Kann man sich ja mal angucken, habe ich mir da mal angeguckt. Und war ich sowieso gerade dabei, alles Mögliche umzustellen. Dann war so meine Idee, naja, da kann ich auch eigentlich mal irgendwann abends eine neue Fritzbox auspacken. Eine 7590 auspacken, anschließend zack. Ja. So, dann am 17. Juni gab es einen Verdächtigen, der verdächtigt wurde, den Lübcke getötet zu haben. Und zwar zum 2 Wochen vorher getöteten Politiker wurde ein Verdächtiger verhaftet, der in der rechtsextremen Szene tätig war. In den Tagen danach kommen dann noch Details zum Verdächtigen raus, der ist schon länger Rechtsterrorist. Ebenfalls gibt es Hinweise auf Helfer. Aber natürlich war er ein Einzeltäter. Und eine Nachrichtenmeldung, dass in seinem Umfeld, 46 Schusswaffen gefunden worden wären, liegen natürlich nahe, dass es sich um einen bedauerlichen Einzelfall von Einzeltäter handelt. Ein Waffennarr geradezu. Was rechter Terror? Sorry, nein. Na, also nö. So, dann gab es am 18. Juni das Mauteil. Der Europäische Gerichtshof hat das verkündet, was viele Kritiker schon vorher gesagt haben. Die CSU-besoffenen Ausländer rausmaut, ist diskriminierend. Darauf die besoffene CSU, das kann ja gar nicht sein. Der Doofprint hat uns doch immer versprochen, sie sei fair, sinnvoll und gerecht. Ja, nein. So, am 25. Juni gab es FH3. SpaceX hat den 3. Start einer Falcon Heavy absolviert. 24 Satelliten. Die Sidebooster sind erfolgreich gelandet. CenterCore hat die Barke verfehlt. Und ich meine auch recht energisch. Da habe ich jetzt aber nicht im Hinterkopf, was da so an Begründung bekannt geworden wäre, warum der CenterCore denn da so energisch an der Barke vorbeigerauscht ist. Hab da nur im Hinterkopf, dass der doch recht energisch eingeschlagen wäre auf der Wasseroberfläche. Und das gut war, dass die Barke nicht da war. So, dem Gelände ist übrigens nichts. Ja, dann Trump Kim 3 gab es am 30. Juni. Der Trampel trifft die koreanischen Staatschefs in der demilitarisierten Zone, invadiert kurz Nordkorea. Und leider hat Südkorea in dem Moment nicht die Gelegenheit genutzt, die Grenze zu verschließen und ihm die Wiedereinreise zu verweigern. Schade eigentlich, man hätte eine größere Anzahl Probleme auf der Welt beseitigen können. Gut, der Rasen wäre jetzt auch nicht kurz. Aber ja, also so, dann machen wir den Juni zu und kommen im Juli an. Ich will jetzt aber nicht über das Gelände. Nein, das mache ich nicht. So, der Juli fängt am 1. Juli mit der Portoerhöhung an, weil die Erhöhung des Briefporto von 70 auf 80 Cent tritt in Kraft. Die war ja schon seit so weit wie 1,5 Jahren angedroht. Es war ja auch schon länger vermutet worden, wo sie denn hinfallen würde. Die in der Tat spannende Frage, warum bummelig 1,5 Jahre vom Inkrafttreten die Regierungspostille den korrekten Betrag schon gewusst haben will. Ich weiß es nicht. So, dann gab es Probleme mit den Fritzboxen, dachte ich zumindest. Am 2. Juli, nachdem ich immer wieder Probleme hatte, meinen Blog aus dem Festnetz zu erreichen und ich per Ripe Atlas rausgefunden habe, dass es nur mich betrifft, habe ich dann eine zweite 7590 eingesetzt. Frei nach dem Motto, wenn ich eine 7590 auspacke und einsetze, düse ich bei Gelegenheit in den Elektronik-Discounter und lege mir ein Ersatzgerät zu, für den Fall, dass dem ersten Gerät irgendetwas zustößt. Weitere Stunden später dann wieder die 7490, nachdem derselbe Fehler wieder aufgetreten ist, stellte sich dann am 3. Juli raus, der Manitou-Support gab nämlich den entscheidenden Hinweis, dass der Server beim Zugriff auf IMAP mit falschem Passwort irgendwann aggressiv wird und jegliche Verbindungen verweigert. Daraufhin habe ich dann erstmal 2 nicht mehr aktiv genutzten iPhones
und einem Mini-iPad den Account weggenommen. Und als das dann ein paar Wochen später nochmal passierte, habe ich dann auch den doch aktiv eingesetzten Geräten den Mail-Account komplett weggenommen. Weil, Aber ja. So, am Ende bin ich dann aber auch wieder auf einer 7590 gewesen. Und habe jetzt, ich glaube, zwei Ersatzgeräte. So, dann kommen wir beim EU-Solarvorschlag von 2. Juli an im EU-Rat. Also wo irgendwelche EU-Regierungsobere zusammensitzen, wurde dann mal Zensosula als Chefin der EU-Kommission festgelegt, wobei die Entscheidung noch im EU-Parlament offen war. Weil, also offiziell entscheidet ja das EU-Parlament. Und warum man dann irgendwelche EU-Regierungskackbratzen da beschieden, wer EU-Kommissionspräsident wird? Hä? Dann am 4. Juli Stranger Things Season 3. Die dritte Staffel der Serie ist bei Netflix rausgefallen. Und nachdem ich ja dann schon vorher wusste, so ja, da erstens, die ist da und zweitens, die will ich haben, war es mir dann auch nicht weiter schwer, meine Griffel daran zu kriegen. Dann gab es die Zoom-App vom 9. Juli. Eine App wird bekannt, die auf dem Mac einen lokalen Server installiert, um beim Aufbau eines Videochats einen Klick zu sparen. Und die ihren lokalen Server... Möchte ich hier vergessen. Die beim Entfernen den lokalen Server aber liegen lässt. Und der lokale Server hat dann noch eine Funktion, wenn die App nicht mehr da ist und man einen Aufruf irgendwo hin tut, einen Chat aufbauen zu wollen, dann lädt er sich die App einfach wieder aus dem Internet herab. Huch. Das wiederum fanden eine Reihe Sicherheitsforscher nicht so richtig geil. Und auch Apple, als ihnen diese Tatsache gewahr wurde, fanden das nicht so richtig geil und haben erst die App und dann ein paar Tage später noch ähnlich aufgebaute Apps, die aus der gleichen Software-Schmiede rausgefallen waren, auch umgebracht. Indem sie die einfach zu unerwünschter Software deklariert haben und entfernt haben. Dann am 15. Juli gab es Urso-Rücktritt. Zensosula verkündet am 17. auf jeden Fall vom Ministerium zurückzutreten, egal was das EU-Parlament zu ihr als Chefin der Kommission sagen würde. Traf sich dann ganz gut, dass am 16. Juli das EU-Parlament mit 9 Stimmen Mehrheit für Ursula von den Leyen stimmte. 9 Stimmen Mehrheit legt auch schon nahe, dass da auch nicht ganz so demokratisch optimierte Abgeordnete mit Ja gestimmt haben dürften. Aber da machen wir uns mal keine Gedanken drum. Und da machen wir uns auch keine Gedanken drum, ob das dann heißt, dass sie denen irgendwie verpflichtet wäre. Ja. So, auch am 16. Juli wurde dann kurz nach Bestätigung von EU-Ursula aus dem CDU-Vorstand verkündet, wer denn jetzt nun neuer Kriegsminister wäre. Und zwar Pannegret Pannenbauer, Anne Kramp-Gret Krampenpamp. Also die ja zu dem Zeitpunkt schon bummelig ein halbes Jahr CDU-Vorblubbernde. Nicht besonders erfolgreich, weil immer wenn es irgendwie zu Skandilchen kommt, blubbert sie irgendwie eine Scheiße in die Öffentlichkeit. Manchmal ist der Skandal, dass sie Scheiße in die Öffentlichkeit geblubbert hat. Ja, eh. Aber hey. Dann am 19. Juli gab es einen HDM-Trailer und zwar zur San Diego Comic-Con gibt es einen ersten offiziellen Trailer, der allerdings als Termin sich ein bisschen schwammig äußert und nur Fall fallen lässt. Aber immerhin, da ist dann auch das eine Objekt, nach dem ein Film benannt war. Dann mal zu sehen, ein bisschen argeckig. Aber hey. So, dann gab es Ärger mit der Waschmaschine und zwar am 21. Juli hat im Laufe des Tages die Waschmaschine immer weniger abpumpen wollen. Am Ende musste ich dann einen Waschgang damit begehen, dass ich bei jedem Abpumpvorgang den Notablauf benutzen musste und wenn so ein einmal den Trommelinhalt von Wasser entleeren eine halbe Stunde dauert, macht das irgendwie viel weniger Spaß. Dann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte das Gerät dann nicht mehr einsetzen. So, am 22. Juli kamen raus iOS 12.4, WatchOS 5.3, macOS 10.14.6. Apple veröffentlicht das vermutlich letzte größere Update auf der Major-Version. Mit dabei sind neue Datenmigrationen für iPhone und EKG für weitere Länder. Weil die EKG-Funktion auf der Uhr ja immer nur mit einem Software-Update freigeschaltet werden kann. Und Datenmigration auf neue iPhones klingt auch nach, die haben da irgendein Big Picture im Hinterkopf. Was im Zweifelsfall erst mit der iPhone-Keynote im September sich zu einem vollständigen Bild zusammensetzen lassen könnte. Aber hey, dann in Kleinbritannien am 23. Juli wurde Boris Johnson zum neuen Premierminister ernannt, weil, ja, keine Ahnung. So, das war ja sowieso, der ist ja von niemandem gewählt worden, außer irgendwie ein paar Dödeln aus seiner Partei. Ja, funktioniert da halt irgendwie so. Demokratie, ja. So, dann Fritz OS 7.12. Am 25. Juli AVM lässt einen kleineren Bugfix für die 7590 raus, den ich dann sogar mal per Remote von der Arbeit aus anstoße. Und dann darauf warte, dass dann die erste Mail ankommt, dass er jetzt wieder verbunden ist. Ja, ging. So, dann Folgeprojekt, auch Arbeit, 25. Juli. Ich arbeite dann offiziell zusätzlich für ein neues Projekt. Erstmal zusätzlich, nicht mit meiner gesamten Arbeitsleistung, aber ja, bin ich auch da Incident-Verwaltung. Dann 25. Juli, Mob Apple, wo will ich denn dahin? Achso, genau, Apple verkündet, die Mobilfunk-Chip-Abteilung von Intel kaufen zu wollen, womit ihnen dabei dann allerdings auch Teile, die früher mal Infineon, noch viel früher mal Siemens waren, zuteil werden. Ob da irgendwie noch was von hier in Deutschland existiert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann am 29. Juli hatte ich Unspaß mit dem Podcast-Host. Der war nämlich plötzlich nicht mehr erreichbar. Support per Mail übrigens auch nicht, weil deren Domain gibt es gar nicht mehr. Und das legt ja dann für mich auch schon die Vermutung nahe, so okay, also sollte der nochmal irgendwann wiederkommen, was er dann ein paar Tage später tat, sollte der nochmal irgendwann wiederkommen, habe ich aber kein gesteigertes Interesse, mich drauf zu verlassen, weil also so unerreichbar ist er dann schon mal ganz schlecht. So, ich habe dann erstmal die Gelegenheit genutzt, die Dateien lokal beim Blog zu parken. Nachdem ich mal nachgeguckt hatte, im Vertrag ist eigentlich genug Speicherkapazität drin, dass ich zumindest mal ein paar Dateien dahinlegen kann. Dann habe ich beim Ausmessen, wie viel Speicherkapazität brauche ich denn eigentlich, den Fehler gemacht, den noch freien Speicherplatz auf der Mac-Platte und den benötigten Platz für die ausgewählten Dateien zu verwechseln. Dann am nächsten Tag das Block auf einen L-Vertrag aufrüsten lassen und habe jetzt 100 GB Kapazität. Hüchtel, die hätte ich gar nicht dringend gebraucht. Egal. Tut nicht weh. Kostet mich nur ein bisschen Geld. So, dann Lightsail 2. Am 31. Juli hat Lightsail 2 erfolgreich seinen Orbit verändert, beziehungsweise das wurde dann offiziell verkündet. Also das ist im Wesentlichen ein CubeSat, der schwirrt irgendwo im Orbit rum und richtet sich in Richtung Sonne oder in irgendeiner anderen Richtung aus. Und je nachdem, wie er ausgerichtet ist, wird er gedrückt von tatsächlich dem Sonnenwind bzw. dem Licht. Und ja, da kann man tatsächlich irgendwie auf den Orbit mit einwirken. So, kommen wir im August an. Der geht erstmal am 3. August mit El Paso los. Ein trumpianistischer Terrorist ballert in einem Walmart um sich und bringt 20 Leute dabei um. Trumpianistischer Terrorist, sagt der Trump natürlich nicht, weil traut er sich nicht. Dann am nächsten Tag, am 4. August, ist in Dayton, Ohio, einer innerhalb von 30 Sekunden beim Umballern dazu übergegangen, 9 Personen zu ermorden. Der ist, glaube ich, auch getötet worden. Der trumpianistische Terrorist ist festgenommen worden und ich habe jetzt keine Ahnung, wo der hin verschwunden ist. Dann am 8. August IPCC-Extra-Bericht International Panel on Climate Change meldete, dass bereits 1,5 Grad Erhitzung auf dem Land gemessen werden. Ich also bei Gelegenheit mal eine gute Idee wäre, da dann doch mal irgendetwas gegen zu tun. Ich allerdings in der Tat ein bisschen schwierig werden könnte, ein 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen, weil da sind wir schon längst. Ups. Dann Blockdate gab es erstmal am 10. August, Serendipity Version 2.1.6. Die wollte ich eigentlich per Auto-Update installieren. Der Auto-Updater beschwerte sich allerdings, dass er nicht überall schreiben kann. Da habe ich im Side-Admin mal an den Schreibberechtigungen rumschrauben lassen. Danach ist dann aber nicht wieder ausprobiert, weil ich habe die Dateien dann doch per FTP auf den Server geschubst. So, am 11. August gab es dann auch schon Serendipity Version 2.3.0. Die hatte ich zuerst wieder per Auto-Update versucht. Der beschwerte sich dann allerdings darüber, dass ihm diverse Hash-Werte nicht gefallen würden von Dateien. Boah, wenn ich dann gesagt habe, okay, dann lade ich sie halt auch wieder per FTP hoch, puh. So, AK Kundklar. Am 16. August faselt Anne Krampf, Gret Krampf und Pampf in einem Interview unklar über einen möglichen Rauswurf von Marsern. Da wurde danach dann zurückgerudert, sie würde den ja gar nicht rauswerfen wollen. Ja, und wenn sie überhaupt nicht klar kommunizieren kann, ist das ja Problem der Presse und nicht von ihr. Nee, ist klar. So, S9Yps231. Am 21. August ein kleines Update, was dann erstmals auch komplett per Auto-Update installiert werden konnte. So frei nach dem Motto, ich versuche es so lange, bis ich entweder eine Aussage dazu habe, ob der Auto-Updater funktioniert für den Zweck, oder eine Aussage habe, den Auto-Updater, den möchtest du eigentlich nur als Benachrichtigung verwenden, dass es da jetzt was gäbe. Ja, also er kann auch tatsächlich ein Update installieren. ein Kreuzzug, sagten sie. So, dann Chemteil. Am 22. August in Chemnitz wird einer der zwei angeblichen Täter verurteilt, die den Linken getötet haben sollen, wegen dem ja die Nazis 2018 rumgepöbelt haben. Wir erinnern uns noch dunkel, die rumpöbelnden Nazis 2018 mit den Hetzjagden, wo der AfD-Berater und Nazi-Chef, Verfassungschef Maaßen doch behauptet hat, es hätte gar keine Hetzjagden gegeben. Ja, Spoiler-Zwischenstand. Inzwischen ist bekannt geworden, die hätten sich verabredet, Ausländer zu jagen. Oder es hätte auf jeden Fall Leute gegeben, die sich dazu verabredet hätten, Hetz zu jagten. Aber hey, dann aus der Kategorie Huch, wo kam der denn her? Am 25. August der BBC veröffentlicht noch einen HDM-Trailer, der nur von Autumn redet als Termin. Aber ja, kam dann irgendwie so aus der Kategorie, wo ist der jetzt eigentlich hergekommen? Egal, da ist ein Trailer. Guck mal. Dann am 26. August iOS 12.4.1, WatchOS 5.3.1 und ein Supplemental-Update für Mac. Apple veröffentlicht Updates, die vermutlich ein Sicherheitsloch wieder schließen sollten, was mit 12.4 wieder eröffnet wurde, nämlich irgendwie, wenn man von da aus, oder wenn man das Sicherheitsloch ausnutzte, konnte man wieder einen Jailbreak machen. Soll man ja eigentlich nicht. Dann genau, Hetzchat, 26. August, es wird vermeldet, dass ein Jahr vorher Nazis sich in Chemnitz tatsächlich zu Hetzjagden verabredet hätten, was ja der Faschist Maaßenloch noch geleugnet hat. Ja, Oder anders ausgedrückt, jedes Mal, wenn der Maaßenloch sich jetzt irgendwo in die Öffentlichkeit furzt, um irgendetwas zu sagen, darf man die Meldung damit beginnen, dass er gelogen hat. So, dann gab es die Brexit-Regierung am 28. August. In UK will nämlich die Regierung das Parlament mal abschalten für so bummelig einen Monat, um ohne die dann irgendwas an Brief rumzuschrauben. Weil, ja, warum auch nicht? Ja, warum eigentlich? Gut, Parlament hat vorher nicht viel geschafft, von daher hält sich mein Mitleid mit denen auch arg in Grenzen. Und einen habe ich noch, nämlich vom 29. August die Italgierung, weil in Italien findet sich eine neue Regierung, nachdem die Rechtsaußen sich Hoffnungen auf Neuwahlen gemacht hatten. Und nun stellt sich raus, also die Rechtsaußen haben zwar die Regierung kaputt gemacht, aber auch ohne die gibt es dann wieder eine Regierung. Es ist noch nicht gesagt, dass sie dann irgendwie lange hält, aber hey. So, und dann haben wir erst 29 Minuten, kommen aber trotzdem in der Musik- und Hinterher-Ecke an. In der Musik-Ecke hätten wir das 19. PS22 von 2019 Video Red Ribbon, 4 Minuten 14 lang, Madeleine Bailey im 24. Juni veröffentlicht. Und als Outro gibt es dann eine knappe halbe Stunde mit erstmal dem Küppersbusch zu Waffenexporten, den Küppersbusch zu Österreich, den Küppersbusch zur EU-Wahl, dann den Küppersbusch zum Nahles-Abgang. Dann gibt es ihn zur Gauck-Forderung, man möge doch Rechte tolerieren. Und vom 4. Juli den Feldenkirchen zu Eosola. Und am Ende gibt es dann noch Trevor Noah zu Trumps Rassismus. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir gelabert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet. Lade ich euch aber herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at Kompott adressiertet, eine Mail an kompiblog@gmail.com verschicktet oder einen Kommentar im kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 740 Teil 2 einstelltet. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und den kläglichen Outros und bis zum nächsten Mal, was aus eurer Sicht ein bisschen was näher dran ist als aus meiner, wenn ja nichts dazwischen kommt. Stitch my heart together, it will heal, give it time. It beats a strange rhythm, but I still go on living when I don't get it right. Don't beat myself about the things that didn't work out. Least I can say is that I tried. I'll take this red ribbon, stitch my heart together. Red, 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 red
I'll draw in a smile. I'll take these sharp scissors, cut a new heart out of paper. You know I'll make it mine. Don't beat myself about the things that didn't work out. Least I can say is that I tried. I'll take this red ribbon and buy it on the pavement, and I won't cross that line. My heart together, and I know I'll be fine. Remember, all of the pain was it all too much? Remember, falling apart every time we touch. Remember, going the same, but I'll never give up. A heart that's been broken, a heart that's been loved.
Es ist eine unvorstellbare Summe. 1,82 Billionen Dollar oder 1820 Milliarden Dollar. So viel wurde weltweit im vergangenen Jahr für Militärzwecke ausgegeben. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren, seit 1988. Spitzenreiter unter den Waffenkäufern und Verkäufern sind die USA. Sie haben 649 Milliarden Dollar ausgegeben. Dahinter folgen China, Saudi-Arabien, Indien und Frankreich. Deutschland liegt mit seinen Ausgaben inzwischen auf Platz 8. Das ist einen Platz höher als 2017. Deutschland hat im vergangenen Jahr insgesamt 49,5 Milliarden Dollar für Militärzwecke ausgegeben.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Und da ist er. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Als Grund für die steigenden Militärausgaben werden die vielen Konflikte in der Welt genannt. Mehr Konflikte, mehr Waffen, noch mehr Konflikte, noch mehr Waffen und so weiter. Was müsste denn passieren, damit diese Logik irgendwann mal durchbrochen wird?
War ja, das war sie ja schon einmal, die Rüstungsausgaben weltweit, die SIPRI, das Stockholm International Peace Research Institute, seit 1988 überhaupt erst herausgibt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, das ist der höchste Stand seit 88, dann sehen wir, dass es ununterbrochen bergauf gegangen ist, mit einer Pause allerdings. Es war von 2012 bis 2016 konstant. Und dann entfachten bestimmte Krisenherde auf der Welt ihre Wirkung. Der eine ist ganz sicherlich das Thema Russland. In Mittel- und Osteuropa haben die Länder deutlich draufgelegt. Polen 9%, Ukraine 21%, Bulgarien, Litauen, Lettland, Rumänien circa immer so um die 20% mehr Militärausgaben, während Russland ja selber aus den Top 5, makabererweise nennt man das so, herausgerutscht ist, nämlich als eines der wenigen weltmächtigen Länder seine Rüstungsausgaben im letzten Jahr gesenkt hat. Die Frage wäre also, gibt es einen Moderationsprozess zwischen Russland und seinen Nachbarn, um zu sagen, hey, was will der Russe nun wirklich, seid ihr so bedroht? Und das sind multilaterale, also Verträge zwischen vielen Ländern. Und das ist im Moment nicht gerade die Lieblingswaffe der US-Regierung. Das ist ein Aspekt. In Asien und Ozeanien ist es ähnlich. Wir wissen, dass es zwischen den beiden Koreas und vor allen Dingen um Nordkorea hoch hergeht, in diesem Bereich der Welt, wo die Nachbarn auch Angst vor China haben, das aufgerüstet hat, sind die Rüstungsausgaben auch stark gestiegen. Auch da wiederum die Frage, kommt man zu vernünftigen Verträgen zwischen vielen Ländern oder geht das so weiter, dass Verträge, internationale Verträge gekündigt werden? Ja, und man dann viele, viele Treffen hat, bei denen nichts rumkommt.
Frieden schaffen ohne Waffen, so hieß es Anfang der 80er Jahre. Die Friedensbewegung mobilisierte Hunderttausende. Warum nehmen die meisten von uns Rekordausgaben für Militär und militärische Konflikte nur noch schulterzuckend zur Kenntnis und gehen nicht mehr auf die Straße?
Ja, da gucken wir auf die Ostermärsche neulich, ne? Da waren wir dann froh, wenn dpa meldete, einige hundert oder bundesweit einige tausend waren auf der Straße. Deutschland hat sich nach oben geschoben, ist jetzt auf Platz 8, hat andere Länder überholt, hat aber seine Rüstungsausgaben nicht so gesteigert, wie es die Partner in der NATO, vorneweg natürlich Donald Trump, immer wieder verlangt. Man will es bis 1,5% steigern, aber die Amerikaner wollen 2%. Da haben wir eine einzige Chance, nämlich dass unsere Wirtschaft abraucht, weil man diese Militärausgaben immer bemisst am Bruttoinlandsprodukt. Und je schlechter das ist, desto höher steigt natürlich dann relativ die Rüstungsausgabe. Die Stimmung in der Welt, auf die ihr abhebt, warum nicht mehr Schwerter zu Flugscharen, die hat damit zu tun, dass diese Eskalationspolitik ja nicht nur eine Idee von Donald Trump ist, sondern weltweit gegangen wird. Und das für ein Land wie Deutschland. Also nehmen wir mal nochmal die Zahl, die ihr für Amerika gesagt habt, diese 649 Milliarden US-Dollar. Das ist zweimal der Bundeshaushalt. Das werden wir so schnell nicht schaffen, dass wir pro Jahr zwei Bundeshaushalte nur für Rüstung ausgeben. Das heißt, gerade Europa, gerade auch ein Land wie Deutschland kann sagen, Freunde, irgendwann ist die Tasche leer, so viel haben wir nicht und wir müssen Vermittler sein. Wir sind sowieso Kaufleute und wollen uns mit jedem auf der Welt gutstellen. Können wir dabei nicht auch noch Frieden vermitteln? Also diese Statistik sagt deutlicher als viele zuvor, dass es die Zeit der Verhandlungen, der Gespräche ist und nicht die Zeit in Konflikten, die sowieso schon eskaliert sind, immer noch einen drauf zu tun.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Tom, es gab doch mal diesen Song Video Killed the Radio Star. Jo. Auf Österreich bezogen könnte man sagen Video Killed the Vizekanzler. Das anonyme Video, das am Freitag die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel veröffentlicht hatten, zeigt den bisherigen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, wie er vor 2 Jahren in einer Luxusvilla auf Ibiza einer vermeintlichen russischen Oligarchin Wirtschaftsaufträge in Aussicht stellt, wenn sie ihn und seine FPÖ im Wahlkampf unterstützen würde. Strache ist daraufhin zurückgetreten als Vizekanzler und Parteichef und im September soll in Österreich neu gewählt werden.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
Ich bin es wirklich. Also
er ist es.
Vielleicht.
Ja.
Weiß es nicht.
Vizekanzler Strache ist also weg in Österreich, die FPÖ in der Bredouille und die demokratische Kontrolle durch den Journalismus hat bewiesen, dass sie greift? Fragezeichen. Ist es ein demokratisches Paradebeispiel und ein Grund zur Freude?
Nee. Für mich nicht. Nicht, weil es jetzt geschehe oder weil eine wankende Regierung eine Gelegenheit gefunden hat, sich aufzulösen, sondern weil es diese Regierung niemals hätte geben müssen. Das Video ist im Juli 2017 aufgezeichnet worden. Es gab im August noch ein Treffen, die Nationalratswahlen in Österreich. Die waren im Oktober 2017. Das heißt, diese Regierung hat es jetzt gut anderthalb, fast 2 Jahre lang gegeben, obwohl man sie schon vor Entstehung, vor den Wahlen hätte abschießen können, nämlich mit genau diesem Video. Warum ist es eigentlich nicht passiert? Nun, da kann man natürlich wie alle jetzt nur spekulieren, weil ein Fernsehkomedian sich einen Kracher für eine Europawahl aufbewahren wollte. Andere, unter anderem es auch es selbst, weisen immer wieder auf das Zentrum für politische Schönheit hin. Kennen wir von dem Höcke-Denkmal, da gibt es einen Online-Journalisten und Blogger, der weist auf einen bestimmten Twitter-Account hin. Kurzschluss 14, aus dem hervorgehen soll, dass das Zentrum für politische Schönheit irgendwas mit der Sache zu tun hat. Kanzler Sebastian Kurz selber hat in seiner Fernsehansprache gesagt, auch wenn die Methoden mich klarerweise an die von Thal Silberstein erinnern und verachtenswert sind, und damit wirft er die Fackel der bisher nicht bewiesenen Beschuldigung ins Lager seines politischen Wettbewerbers, der SPÖ. Dieser Herr Silberstein war mal ein Berater, andere sagen ein Berater bei der SPÖ, und das hatte den Wahlkampf überschattet, dass er mit schmutzigen Methoden gearbeitet hat. Dann kommen wieder welche und sagen, na toll, der Kurz beschuldigt einen Mann aus Israel, das ist antisemitisch. Und dann gibt es ja auch noch die schöne Parole Latrine, das Video ist gar kein Fake. Die russische Oligarchin existierte wirklich, der Deal hat nicht funktioniert, Strache zu politischen Gefälligkeiten zu zwingen und deswegen erpressen sie ihn jetzt. Wir wissen überhaupt nichts, wir können super spekulieren, nur sicher ist, wenn das Video bereits 2017, als es hergestellt wurde, rausgekommen wäre, hätte es diese Regierung gar nicht gegeben.
Noch eine andere Frage, eher eine moralische. Whistleblower entdecken normalerweise einen Skandal und reden dann darüber. Hier hat jemand eine Falle gestellt, also jemand provoziert, Verwerfliches zu sagen und möglicherweise zu tun. Ist das eigentlich moralisch in Ordnung?
Nee, das finde ich ist genau der Punkt an der Veranstaltung, euer Hinweis auf die Whistleblower. In dem Video sind eine Reihe Straftaten zu sehen und zwar vielleicht von Strache und Gudenus, darauf hat Kanzler kurz hingewiesen, er will jetzt strafrechtliche Konsequenzen, ob die wirklich Gefälligkeiten da erwiesen haben, prüfen. Nur ganz sicher ist, die Urheber des Videos begehen einen Bruch der Privatsphäre, begehen einen Bruch des Rechts am eigenen Bild, zivilrechtlich käme eine arglistige Täuschung in Frage, also Strache könnte die jetzt noch verklagen und vermutlich eine ganze Rutsche von Urkundenfälschungen, weil das Ding ist ja vorbereitet, nachbereitet worden, da hat es Mailadressen und Namen gegeben. So, wer immer das Video also gemacht hatte, wusste, er macht sich strafbar und wer immer von dem Video wusste, der konnte sich nicht vorwagen. Es gibt keinen Schutz für Whistleblower. Wir kennen das von Julian Assange, von Snowden, von Chelsea Manning. Wer immer in diesen zwei Jahren von dem Video gewusst hat, konnte sich nicht vorwagen, es sei denn, er wollte bereitwillig in den Knast gehen. Und das ist sicher, das ist keine Spekulation. Hätten wir einen guten Schutz für Whistleblower, wäre das ganze Ding, wäre diese österreichische Regierung nicht passiert.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Union und SPD haben bei der Europawahl so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor und bei der SPD hatte die Selbstzerfleischung gefühlt schon vor der Wahl begonnen. Es gab Putschgerüchte, gibt's immer noch, um Martin Schulz beispielsweise, der SPD-Chefin Andrea Nahles angeblich beerben will. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sah sich deshalb gestern in den Tagesthemen zu einem Appell genötigt.
Ich kann nur an alle die dringende Warnung abgeben, begreift bitte, wie es um die SPD steht, begreift, dass wir jetzt zusammenarbeiten müssen. Die Leute müssen aufhören mit diesen anonymen Heckenschützen. Wir brauchen jetzt eine Solidarität auch in der SPD und da geht es um eine gemeinsame Verantwortung. Mit dem, was ich die letzten Wochen erlebt habe, muss dringend Schluss sein. Das ist mein eindringlicher Appell.
Aber auch die CDU geht durchaus zerfleddert aus der Europawahl hervor. Immer minus 8 Prozentpunkte, also erfolgreich sieht auch da anders aus. Und auch hier natürlich die Frage, ob das als Kanzlerinnen-Rücktrittsbeschleuniger möglicherweise wirkt.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, ein europäisches Guten Morgen.
Welche Schlüsse müssen SPD und CDU, müssen die Berliner Parteien jetzt aus diesen Europawahlen ziehen?
Ja, die CDU, CSU kann noch weiter ein bisschen Schizo sein, Mensch. CSU in Bayern über 40%, alles super. Stärkste Partei geworden, unser Manni Weber könnte Kommissionspräsident werden und stärkste Partei in Bremen. Man kann genauso gut sagen, CDU und CSU haben dramatisch verloren. Ob nicht vielleicht sich eine Dreifarbenkoalition in Europa auf Margarete Vestager als Kommissionspräsidentin einigt im Hinterzimmer, ist mal gar nicht ausgeschlossen. Und wenn es in Bremen R2G, also Rot-Rot-Grün gibt, dann bleiben die trotz ihres Wahlerfolges in der Opposition und haben nichts gewonnen. Die CDU, die CSU, die Union hat keine Antwort gefunden, how to make a Spagat. Einerseits in der Klimapolitik der Jugend gegenüber nicht so verkarstet und gestrig zu wirken, also moderner und damit auch ein bisschen aufgeklärter, mittiger, linker zu sein. Und gleichzeitig haben die Wahlen im Osten gezeigt, die AfD in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen gleich auf oder knapp da vorne sogar, dass die CDU, CSU die Angstmaschine nicht richtig angeworfen bekommen hat. Das kann einen als aufgeklärten Bürger freuen, aber eben wenn man ständig von Migration, von Kriminalität, gar von Terror redet, dann schneidet man da gut ab. Die CDU im Megaspagat und das zeigt sich auch daran, dass die einen sagen, ja natürlich wurde die Wahl vergeigt, weil man ja die Merkel versteckt hat. Das ist doch unser starkes Argument. Und die anderen sagen, ja jetzt nach der Wahl muss die Merkel aber endlich weg. Ein Vorteil von der Union ist, dass sie das meist eher im Hinterzimmer verhandelt.
Ja, man könnte ja auch sagen, den Volksparteien sterben, bös gesagt, die Wähler weg, denn die Jüngeren haben die Grünen gewählt. Die könnten bei den nächsten Wahlen die größeren oder die ganz großen Gewinner sein. Was meinen Sie?
Ja, die SPD, die früher mal für Schwung und auch für Jüngere stand, denken wir auch nochmal an Kevin Kühnert, der sich jetzt auch wieder mit einem Papier zur Grundsatzdebatte vorwagt. Die SPD ist in dieser Situation, dass sie fragt, wollen wir weiter Sterbehilfe machen oder stellen wir die Maschinen ab? Sie ist der ewige Hausmeister, der davon träumt, immer nochmal Schuldirektor zu werden. Aber in Wirklichkeit wird er nur gerufen, wenn auf dem Schulhof das Jungsklo verstopft ist. Und irgendwie ist er dann auch immer daran schuld. Und da ist praktisch, sind die Grünen zu einem guten Teil programmatisch kaum zu unterscheiden. Und sie sind diejenigen, die das bisher alles nicht umsetzen mussten. Sie können als Oppositionspartei tolle Forderungen stellen, haben aber das Risiko, eines Tages wach zu werden und zu sagen, Mensch, wir sind der Scheinriese Herr Turtur aus Jim Knopf, der Lokomotivführer. Je näher die Macht kommt, je näher das Entscheiden kommt, je näher die zwangsläufig nötigen politischen Kompromisse kommen, werden diese 20% wieder abschmelzen. Im Moment kann jeder auf die Grünen drauf projizieren, was er möchte. Viele möchten was anderes, vor allem die Jungen möchten was anderes. Es läuft jetzt erstmal auf die Landtagswahlen zu. Ich glaube, beide ehemaligen Volksparteien werden sagen, lass uns das vertagen, bis die Kiste richtig an der Wand ist, also die Landtagswahlen im Osten. Da haben auch die Grünen wenig zu gewinnen und deswegen wird sich jetzt erstmal ganz wenig ändern, außer vielleicht, dass es eine kleine Kabinettsumbildung gibt, weil Frau Baller weg ist.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Danke.
Andrea Nahles tritt als Parteichefin der SPD zurück und wird auch den Fraktionsvorsitz niederlegen. Und durch Berlin hallt das alte Olli Kahn-Motto: weiter, weiter, immer weiter.
Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein.
Wir stehen weiter zur Großen Koalition.
Die Grand Dames der CDU setzen weiter auf den Fortbestand der Großen Koalition.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Wenn wir da die beiden Unionsführenden gerade gehört haben, reden die sich das schön oder wie stabil ist die Regierung in Berlin nach dem Nahles-Beben tatsächlich?
Ja, die sagen, dass sie wissen, wie es weitergeht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Also Frau Merkel hat ausgeschlossen, dass sie da nochmal irgendwas macht als Kanzlerin und AKK. Erinnern wir uns, bis zum Moment der Explosion der SPD steht unter großem Druck und zumindest war es bis Freitag, Samstag komplett unwahrscheinlich, dass zum Beispiel sie Kanzlerkandidatin würde. Das heißt, wir gehen im Bund auf eine Lage zu, wo entweder jetzt Jamaika kommen könnte, das hat leicht und seicht Matrose Lindner damals hingeschmissen, oder wo nach einer Wahl mit verändertem Kräfteverhältnis stärkere Grüne, schwächere CDU-schwächere FDP Jamaika kommen könnte. Und das macht diesen Moment aus und das führt vielleicht auch dazu, dass diese beiden Politikerinnen hier großzügig Valium ausschenken. Natürlich ist es eine fast Staatskrise, denn es gibt keine Alternative. Und wenn wir mal sagen, nach Umfragen ist die GroKo längst keine GroKo mehr, ist zusammengeschrumpft und die SPD hat sich damals in diese GroKo reingeredet. Erinnern wir uns an den Wahlabend, an die 45 Minuten, wo Martin Schulz wirklich mal ein geiler Gegenkandidat war, weil er sagte, Merkel, Ideenstaubsauger, die hat uns alles geklaut, wir haben die Schnauze voll, dann soll sie es doch auch alleine machen, wir gehen in keine GroKo. Und dann hat die SPD sich über Wochen beim Zuschauen der jämmerlichen Jamaika-Verhandlungen und dann schließlich in einem inneren Zermürbungsprozess entschlossen, doch wieder in diese GroKo zu gehen. Und das ist mit Nahles gestern gescheitert.
Wie sollte sich denn die SPD jetzt klug verhalten?
Ja. Also, das jetzt mal vor 20 Jahren fragen soll, Stefan, ja, oder vor 40
ja, endlich wahrscheinlich schon. Immer einer. Kinder. Das ist ein Fußballverein, der würde sozusagen liquidieren und in der Kreisliga neu gründen. Ich glaube schon, dass jetzt kein Weg mehr daran vorbeiführt, bevor die CDU, CSU aktiv die Koalition beendet und sagt, ey, nee, das macht ja keinen Spaß mehr, auf den Toten einzuschlagen. Und die heute schon ein Schild raushängt, Witze über die SPD, alle rufen sie in 20 Jahren wieder an. Die müssen da raus. Also das Konzept, gleichzeitig eine Partei zu erneuern, eine Vision zu entwickeln zwischen sehr unterschiedlichen Polen wie Klimaschutz, aber die Arbeitsplätze, Globalisierung, aber unsere nationalen Interessen, da hat die SPD keine Position entwickeln können, während sie gleichzeitig regiert. Es ist ja auch schwer zu sagen, wir wollen Klimaschutz, aber die Kumpels im Braunkohletagebau zum Beispiel, erinnern wir uns dran. Also die müssen da raus, sie müssen einen personellen Vorschlag machen. Ja, ich kann mich selber schon nicht mehr leiden, wenn ich personeller Vorschlag, weil daran verrecken die ja. Ne? Seit 2000 CDU 2 Vorsitzende, SPD 11 Vorsitzende. Die waren nicht alle irre. Nur alle, die es nicht geschafft haben, da irgendwas draus zu machen, die sind dann mit gutem Rat parat. Es ist einfach mördertraurig. Die SPD ist ein Hausmeister, der immer noch davon träumt, Schuldirektor zu werden. In Wirklichkeit wird er aber nur gerufen, wenn das Jungsklo verstopft ist, und das ist er dann auch noch schuld. Und in der Rolle braucht sie in dieser Koalition nicht weitermachen.
Vielen Dank, Friedrich Küppersbusch. Altbundespräsident Joachim Gauck hat in einem Spiegel-Interview vor einem neuen Nationalismus gewarnt und zugleich für eine, Zitat, erweiterte Toleranz in Richtung rechts, Zitat Ende, geworben. Konkret rät Gauck dazu, auch Grautöne zu sehen, nicht immer nur schwarz und weiß. Wir müssen zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Gauck befeuert damit eine Debatte, die vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und in Thüringen noch interessant werden könnte.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hat Altbundespräsident Joachim Gauck recht mit seiner Forderung, mehr Toleranz gegenüber dem konservativen oder rechtskonservativen Spektrum zu zeigen?
Ja, natürlich. Er hat ein neues Buch raus. Es erscheint dieser Tage. Es heißt Toleranz einfach schwer und hat jedes Recht, im Spiegel, bei Radio 1 und bei allen Medien, die sich daran ein Beispiel nehmen, Werbung zu machen für seine neue Schwarte. Muss ja irgendjemand kaufen.
Trotzdem bleiben wir doch mal an dem Punkt. Also ich kann mich erinnern, ich bin alt genug, Sie damit auch, Herr Küppersbusch, dass wenn man von rechts gesprochen hat, dann war im Prinzip die CDU gemeint. Also das war, die CDU ist eher eine rechte Partei, die SPD eher eine linke Partei. So hat man das früher gesagt. Und irgendwann wurde der Begriff rechts gleichgesetzt mit rechtsradikal.
Ja, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, oder eigentlich ist es eine ganze Herde von Elefanten. Gauck sagt, die CDU ist sozialdemokratischer geworden und seitdem sind Leute, die früher Alfred Dregger oder Franz Josef Strauß wählen konnten, heimatlos geworden und deswegen müsse zwischen stramm konservativ, rechtsextremistisch und rechtsradikal unterschieden werden. Da wirft er nochmal ein Streichholz in einen ohnehin schon glimmenden Strohhaufen. Die Landtagswahlen in den drei Bundesländern sind angesprochen, wo die AfD sich Hoffnung machen kann, stärkste Fraktion zu werden. Und schon lodert die Stichflamme auch auf. Der Vertreter der Arbeitnehmergruppe im Bundestag, Uwe Schummer, sagt, also das Problem bei der AfD ist doch nicht, dass sie schwer konservativ ist, wie Gauck sagt, sondern sie ist völkisch-nationalistisch. Dagegen tritt dann die Werteunion an, also ein konservativer Flügel in der konservativen Partei. Da sagt der Vorsitzende Alexander Mitsch, wenn die AfD heute Positionen vertritt, die früher CDU-Positionen waren, dann sind sie deshalb nicht falsch. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, bangend vor seiner Wahl im Herbst, sagt, nee, finden wir dufte, was Gauck sagt, Patriotismus, Heimatliebe, feine Sache. Also der Streit, den Gauck da zitiert, der bricht jedenfalls schon mal los und in der Union sind sich längst nicht alle einer Meinung.
Ja, und ist das dann der falsche Streit? Weil Sie haben in Ihrer ersten Antwort so gesagt, naja, der will halt ein Buch verkaufen, was ich auch vermute, und wir sollten eine ganz andere Diskussion führen?
Es hilft mir nichts. Es hilft mir nichts, wenn Herr Gauck sagt, ja, die Abgeordneten, das ist doch politisch nicht nützlich, wenn sie jeden Kandidaten der AfD zum Vizepräsidenten des Bundestags ablehnen. Dann fragt der Spiegel zurück, ja, würden Sie sich denn zum Beispiel mit Alexander Gauland, dem AfD-Chef, auf ein Podium setzen? Sagt er, nö, ich kann nicht tolerieren, dass er sich von extrem Rechten unterstützen lässt. Was hilft mir die Handreichung des stillgelegten Bundespräsidenten, wenn sie so zweideutig ist? Joachim Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Er war eigentlich eine Erfindung von Jürgen Trittin und Sigmar Gabriel, die die CDU ärgern wollten, indem sie einen Kandidaten präsentieren, der noch rechter ist als alles, was die CDU selber auf die Strecke bringt. Deswegen musste Christian Wulff durch drei Wahlgänge 2010 und wurde 2012 dann abgesägt und durch Joachim Gauck ersetzt. Und Gauck hat in seiner Amtszeit sehr viel über die Remilitarisierung Deutschlands gesagt. Er hat gesagt, diese friedenssüchtigen Deutschen, die sind glückssüchtig. Er hat die Welt erschrocken, als er zum 70. Jahrestag des Überfalls auf Polen davon sprach, sich wirtschaftlich und militärisch neu einzustellen gegenüber Russland, mehr Verantwortung übernehmen. Sprich, in dieser Amtszeit, in der das ominöse Jahr 2015 lag und wir darüber hätten reden müssen und Hilfe eines Staatsoberhauptes das gebraucht hätten, wie wir mit dieser Lage umgehen, hat er über mehr Mut zum Krieg gesprochen. In der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt. Und jetzt funktioniert er halt einfach nochmal so, wie Trittin und Gabriel ihn damals gemeint haben. Mag sein, dass er nicht viel nützt, aber er macht auf jeden Fall Ärger in der CDU.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gern. Um mal eine viel zitierte Plattitüde zu bemühen, nichts hält länger als ein Provisorium. Und die einst mit viel Weh und Ach zusammengezimmerte große Koalition aus Union und SPD in Berlin hat nun schon einige politische Stürme durchgestanden, obwohl sie eher zugiger Bretterverhau als Atombunker ist. Aber Irgendwann ist ja auch mal zu viel. Die von der Kanzlerin initiierte Nominierung von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin bringt die Sozialdemokraten in Harnisch. Und der ehemalige Parteichef Gabriel spricht aus, was viele in der SPD denken, ein beispielloser Akt politischer Trickserei und ein Grund, die Regierung zu verlassen.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Schönen guten Morgen.
Der Bruch der Koalition wird nicht nur von Gabriel gefordert. Läutet die Nominierung von Ursula von der Leyen jetzt das Ende der GroKo ein?
Nee, glaube ich gar nicht. Die große Koalition wird nicht jetzt an der Personalie von der Leyen zerbrechen, sondern erst im Dezember, rund um den SPD-Parteitag, wenn eine neue Parteiführung gewählt wird nach vorangegangenem Mitgliederentscheid. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand Chancen haben wird im Dezember, der sagt, dass er das leidvolle Bündnis fortsetzen will. Bis dahin aber wird gar nichts geschehen. Das liegt daran, dass derzeit ja niemand die Prokura hat, eine solch gravierende Entscheidung für die SPD zu treffen. Wer spricht denn bitte schön in diesen Tagen für die Partei? Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Olaf Scholz, die dreiköpfige Übergangsführung, Kevin Kühnert, Gesine Schwan. Ich könnte jetzt noch viele hier auflisten, auch den stellvertretenden Schriftführer des SPD-Kreisverbands Reinickendorf, falls es den gibt. Sie alle sprechen nämlich in diesen Tagen für die SPD oder auch nicht, weil die SPD nämlich führungslos ist. In der Sache selbst, der Causa von der Leyen, wirkt der Protest ehrlich gesagt auch etwas verloren. Die Genossen können sich ja gern darüber aufregen, dass keiner der Spitzenkandidaten für die Europawahl Kommissionschef werden darf. Aber das war nicht Angela Merkels Schuld. Erstens haben es die Spitzenkandidaten selbst nicht hinbekommen, eine Mehrheit für sich im Europäischen Parlament zu organisieren. Wäre dies einem von ihnen gelungen, hätten die Staats- und Regierungschefs sie kaum ablehnen können. Gelang aber keinem. Außerdem hatte sich Angela Merkel zuletzt sogar dafür eingesetzt, den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans zum Chef der Kommission zu machen, obwohl ihr die eigenen Leute dafür den Vogel zeigten und obwohl die europäische Sozialdemokratie bei der Europawahl viele Stimmen verlor und nur Zweiter wurde. Das hat gezeigt, dass Merkel der Idee des europäischen Spitzenkandidaten lange treu geblieben war. Aber andere Staats- und Regierungschefs haben da eben nicht mitgespielt. Emmanuel Macron wollte CSU-Mann Manfred Weber nicht und die neue Rechte Europas, bestehend aus Italien und den Staaten Osteuropas, wollten Timmermans partout nicht. So fragwürdig die Motive für die Ablehnung auch waren, das war die Lage. Und dass mit von der Leyen am Ende eine eher sozialliberale Pro-Europäerin Kandidatin wurde und nicht irgendein EU-Skeptiker aus Bulgarien, könnte man ja auch mal weniger griesgrämig sehen. Aber das will der SPD in diesen Tagen nicht gelingen. Sie ist im Griesgram-Modus und ich fürchte, solange sie in dieser Koalition bleibt, in der die Siegerin am Ende immer Angela Merkel heißt, auch jetzt wieder beim Gefalsche um den Kommissionsvorsitz, so lange wird die SPD auch im Griesgram-Modus bleiben.
Es kommentierte Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
It's no secret what's happening, you know? If it were a secret, it would be harder to try and understand, you know, Donald Trump versus the squad and him telling them to go back to where they came from and send them back and the whole thing telling them they can leave if they complain. It would be a lot easier to deal with if you didn't know what it was, but it's almost harder because you know what it is. Fundamentally, Trump's plan is to paint these congresswomen as the most un-American people possible, right? And you can disagree with the views, you know, like Ilhan Omar has said some controversial things. You know, Ocasio-Cortez has a different idea of America, which is not un-American. You know, Ayanna Pressley, I think the crowd didn't boo because they don't know her. And also, if you've seen her, she's got the most centrist views of the four, right? But regardless of that, they're still Americans. You know what I mean? That's what America's always been about, fundamentally, is that having that ability to have that discourse and different ideas, and then the ideas fights it out. You don't kick the people out because they don't agree with the ideas. In fact, I believe part of America's story is the people coming here because where they were, the people were like, why don't you leave because of those shitty... They were like, you don't like the ideas, leave. And they're like, we're going to go somewhere where people don't say this. You know what I mean? And then now that's going to be the story of America. But Donald Trump is using that. He's going, I'm going to say these people aren't American. This isn't America. They don't love America, as opposed to they have a different idea for what America should be. And then his plan, and then he ties them to the presidential candidate, and then it becomes a race about do you love America, do you not love America. He appeals specifically to that portion of white voters who've determined the electoral college in the last election. He tries to keep them, goes, I'm with you, not with these people. You know who these people are. And that's what shapes the election. And what's tough is that on the one hand, you almost know, like, AOC, Ayanna Pressley, the squad, you almost know that, like, there's like different messaging that they could use to counter that narrative, but then they would have to bend almost in a way to the will of Trump. And it's like, you don't want to do that. But what sucks about America is you've got the Electoral College. So it's like, do you run the best campaign for the country, or do you try and do things that politically help you to win those three swing states? And that's, I feel like, eternally going to be the thing that curses America and its politics, is that you're not truly running to be the best candidate for all of America. You're trying to game the system. You know, you're trying to put in that little cheat code, up, up, down, down, left, right, A, B, A, B. You know, that's what you're trying to do. And as long as that's the case, I don't think you will be in a healthy space. It will always be a contrived journey to get those votes. Because that's all Donald Trump cares. He just goes, I don't care about popular votes. I don't care about the most people. I don't care about minorities. Because in these states, I win these people, I win it all. And that's the plan. And I know it sounds like a crazy theory, but it's a hunch I have. And it's also something that he tweeted. So, yeah.